Es gesellten sich noch weitere junge Leute zur Gruppe. Jetzt waren es 11 Menschen und 2 Schäferhunde. Sie baten nicht mehr um Geld, denn niemand wagte, sich der Bande von Wilden zu nähern, die sich über die Angst, die sie auslöste, zu amüsieren schien. Die Flaschen waren wieder leer, alle schauten mich an, als sei es meine Pflicht, sie betrunken zu machen, und baten mich, noch eine Flasche zu kaufen. Ich begriff, dass dies mein Pilgerpass für die Wallfahrt war und begann, einen Laden zu suchen. Ein Mädchen, das vom Alter her meine Tochter hätte sein können, fing meinen Blick auf und begann ein Gespräch. Ich wusste, dass es mich nur provozieren wollte, ließ mich aber darauf ein. Das Mädchen erzählte mir nichts von sich, keine persönlichen Geschichten. Dafür fragte es mich, ob ich wüsste, wie viele Katzen und wie viele Säulen hinten auf einer 10-Dollar-Note abgebildet seien. Katzen und Säulen? Sie wissen es also nicht. Sie messen dem Geld keinen Wert bei. Also auf der 10-Dollar-Note sind 4 Katzen und 11 Säulen. 4 Katzen und 11 Säulen. Ich schwor mir es bei Gelegenheit nachzuprüfen, wenn ich eine 10-Dollar-Note in die Hand bekäme. Werden hier Drogen konsumiert? Ja, schon. Hauptsächlich aber Alkohol. Und Drogen nur sehr wenig. Es ist nicht unser Stil. Drogen sind mehr was für Ihre Generation, stimmt's? Meine Mutter beispielsweise wird high, wenn sie für die Familie kocht, wenn sie zwanghaft das Haus aufräumt, sich meinetwegen Sorgen macht. Wenn die Geschäfte meines Vaters nicht gut laufen, dann leidet sie ebenfalls. Wie finden Sie das? Sie leidet. Sie leidet meinetwegen, wegen meines Vaters, wegen meiner Geschwister, wegen allem. Ich fand es furchtbar anstrengend, die ganze Zeit so zu tun, als wäre ich zufrieden. Darum bin ich von zu Hause abgehauen. Nun, das war nun allerdings doch eine persönliche Geschichte. Wie Ihre Frau, meinte ein blonder junger Mann mit einem Piercing an der Augenbraue. Sie ist auch von zu Hause weggegangen. Musste sie auch so tun, als wäre sie zufrieden? Nanu, hatte Esther etwa einem von Ihnen auch ein Stück blutbefleckten Stoff gegeben? Was hat meine Frau hier gemacht? Sie kam mit dem Mongolen und hatte seltsame Vorstellungen von der Liebe, die wir erst jetzt allmählich verstehen. Sie hat Fragen gestellt, sie hat ihre Geschichte erzählt. Die Leute ließen uns durch, als wären wir Samurais, die in ein Dorf kommen, oder Banditen, die in eine Stadt im Wilden Westen einfallen, Barbaren, die in Rom einmarschieren. Obwohl sich keiner von ihnen drohend gebärdete, drückte sich ihre Aggressivität in der Kleidung aus, den Piercings, den lauten Diskussionen, in ihrer Andersartigkeit. Wir fanden schließlich einen Laden, der Getränke verkaufte. Zu meinem Entsetzen gingen alle hinein und begannen, sich an den Regalen zu schaffen zu machen. Der Mann an der Kasse des kleinen Supermarkts schaute andauernd in den Spiegel an der Decke. Die anderen aus der Gruppe, die wussten, dass er sich Sorgen machte, verteilten sich, machten sich Zeichen. Um die Situation zu entspannen, nahm ich spontan 3 Wodkaflaschen und ging damit zur Kasse. Eine Frau, die vor mir eine Stange Zigaretten bezahlte, riet dem Mann an der Kasse, die Polizei zu rufen. »Ich bin sicher, in den nächsten Minuten wird etwas Schlimmes passieren«, sagte sie leise. Ich hasse es, mich unaufgefordert in andere Leute Angelegenheiten einzumischen, aber ich hasse es auch, feige zu sein. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, mich feige vor einer Verantwortung gedrückt zu haben, kann ich mich wochenlang nicht im Spiegel ansehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es war zu spät. 2 Polizisten kamen herein. Der Ladenbesitzer zeigte zwischen die Regale. Doch die wie Außerirdische gekleideten Leute nahmen keine Notiz von den Uniformierten. Sich den Vertretern der staatlichen Ordnung zu stellen, gehörte zur Herausforderung. Sie hatten das sicher schon häufig erlebt. Sie wussten, dass sie kein Verbrechen begangen hatten, es sei denn, man bezichtigte sie der Mode, Gewalt anzutun, aber das könnte in der nächsten Saison bereits anders gesehen werden. Sie hatten sicher Angst, ließen sich aber nichts anmerken und unterhielten sich weiter gröhlend. Die Polizisten, die kaum älter waren als die Stammesmitglieder, sagten nichts. »Weißt du, was ich gern machen würde?« Das war Michaels Stimme, aber ich konnte ihn nicht sehen, weil er von einem Regal verdeckt wurde. »Man müsste die Etiketten all dieser Waren austauschen. Ohne die entsprechenden Anweisungen auf den Verpackungen wären die Leute total aufgeschmissen. Sie könnten nicht mal mehr kochen, so blöd sind sie. Alle anderen, die bislang etwas gesagt hatten, drückten sich in perfektem Pariser Französisch aus. Nur Michael hatte einen ausländischen Akzent. »Ich möchte Ihren Pass sehen«, sagte einer der Polizisten zu ihm. »Der junge Mann gehört zu mir.« Die Worte kamen ganz spontan heraus, obwohl ich wusste, was mir blühen konnte, ein neuerlicher Skandal. Der Polizist sah mich an. »Ich habe nicht mit Ihnen geredet, aber da Sie eingegriffen haben und zu dieser Gruppe gehören, haben Sie einen Ausweis dabei?« Ich griff in die Tasche und holte meinen Führerschein heraus. »Sie sind...« »Ja, der bin ich.« »Ich dachte es mir schon. Ich habe eines Ihrer Bücher gelesen, aber das stellt Sie nicht über das Gesetz.« Die Tatsache, dass er mein Leser war, brachte mich aus der Fassung. Da stand der junge Mann mit kurzgeschorenem Haar, auch in Uniform, allerdings einer ganz anderen Uniform als die, an der sich die Stämme untereinander erkannten. Vielleicht hatte auch er einmal davon geträumt, anders zu sein, frei, die Autorität auf subtile Weise herauszufordern, anders zu handeln, Regeln zu verletzen, ohne gleich dafür im Gefängnis zu landen. Aber er hatte sicher einen Vater, der ihm keine Wahl gelassen hatte, eine Familie, für deren Unterhalt er sorgen musste, oder auch nur Angst, die ihm vertraute Welt hinter sich zu lassen. Ich antwortete höflich: »Ich stehe nicht über dem Gesetz. Im Übrigen hat hier niemand ein Gesetz gebrochen. Oder möchten der Herr an der Kasse oder die Dame, die vorher Zigaretten gekauft hat, eine ausführliche Anzeige erstatten?« Als ich mich umsah, war die Frau verschwunden. »Ich will keine Anzeige erstatten«, sagte der Ladenbesitzer, der auf eine Welt hereingefallen war, in der man zwar laut redete, aber offensichtlich nichts Böses tat. »Ist der Wodka für Sie?« Ich nickte. Die Polizisten hatten natürlich gemerkt, dass alle betrunken waren, wollten die Situation aber nicht weiter eskalieren lassen. »Eine Welt ohne dumme Menschen wäre das reinste Chaos«, meinte der junge Mann in der Lederkluft und mit den Ketten. »Statt all der Arbeitslosen, die wir heute haben, würde es jede Menge Arbeitsplätze geben und niemanden mehr, der arbeitet.« »Schluss jetzt«, meine Stimme klang autoritär, entschlossen. »Keiner sagt jetzt mehr was.« Und zu meiner Überraschung trat Stille ein. Innerlich kochte ich, unterhielt mich aber trotzdem weiter mit den beiden Polizisten, als wäre ich der allerruhigste Mensch der Welt. »Wenn Sie gefährlich wären, würden Sie nicht provozieren.« Der Polizist wandte sich an den Ladenbesitzer. »Wenn Sie uns brauchen, wir sind in der Nähe.« Und bevor er ging, meinte er zum anderen, so dass man es im ganzen Laden hören konnte: »Ich liebe dumme Menschen. Ohne sie könnten wir jetzt gezwungen sein, Räuber zu jagen.« »Du hast recht«, entgegnete der andere Polizist. »Dumme Menschen halten uns von der Arbeit ab, und das macht uns das Leben leichter.« Mit dem üblichen militärischen Gruß verabschiedeten sie sich von mir. Als ich den kleinen Supermarkt verließ, hatte ich nur einen Gedanken: umgehend die Wodkaflaschen zu zerschmettern. Nur eine wurde gerettet und ging von Mund zu Mund. An der Art, wie sie tranken, sah ich, dass sie erschrocken waren, ebenso erschrocken wie ich. Mit dem Unterschied, dass sie, als sie sich bedroht fühlten, zum Angriff übergegangen waren. »Ich fühle mich nicht gut«, sagte Michael zu einem von ihnen. »Lasst uns gehen.« Ich wusste nicht, was er damit meinte. Jeder zu sich nach Hause? Jeder zurück in sein Stadtviertel oder unter seine Brücke? Niemand fragte mich, ob ich mitgehen würde, doch ich blieb bei ihnen. Michaels Bemerkung, ich fühle mich nicht gut, erfüllte mich mit Sorge. Wir würden in dieser Nacht nicht mehr über die Reise nach Zentralasien reden können. Sollte ich mich verabschieden? Oder bis zuletzt dabei bleiben, um zu sehen, was »Lasst uns gehen« bedeutete? Ich merkte, dass ich mich amüsierte und gern das Mädchen in den Vampirkleidern verführt hätte. Also mitgehen und mich bei jedem Anzeichen von Gefahr aus dem Staube machen. Während wir unterwegs zu einem mir unbekannten Ort waren, ging mir dieses und jenes durch den Kopf. Ein Stamm, Eine symbolische Rückkehr in die Zeit, in der die Menschen reisten, sich in Gruppen zusammenfanden und gegenseitig schützten, in der die Menschen mit wenig auskamen. Ein Stamm inmitten eines anderen feindlichen Stammes, der Gesellschaft hieß, deren Felder er durchquerte und bei der er Schrecken verbreitete, weil sich die Mitglieder der Gesellschaft ständig herausgefordert fühlten. Eine Gruppe von Menschen, die sich zu einer idealen Gesellschaft zusammengefunden hatten, über die ich nichts weiter wusste, außer dass sie gepierst und merkwürdig gekleidet waren. Was waren ihre Werte? Was dachten sie über das Leben? Wie verdienten sie ihr Geld? Hatten sie Träume? Oder reichte es ihnen einfach, durch die Welt zu wandern? All diese Fragen waren viel interessanter als das Dinner am nächsten Abend, von dem ich zudem genau wusste, wie es verlaufen würde. Es mochte am Wodka liegen. Ich fühlte mich frei. Meine persönliche Geschichte entfernte sich immer weiter von mir. Es gab nur noch das Jetzt, spontanes Fühlen. Und der Sahir war verschwunden. Er war verschwunden. Aber jetzt wurde mir klar, dass ein Sahir mehr war als eine Obsession oder eine der tausend Säulen der Moschee in Córdoba, wie es in der Erzählung von Jorge Luis Borges heißt, oder eine Frau in Zentralasien, wie ich es 2 Jahre lang schmerzlich erlebt hatte. Der Sahir war die Fixierung auf alles, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, was auf jede Frage eine Antwort hat, allen Raum einnimmt, uns nie in Betracht ziehen lässt, dass die Dinge sich ändern können.